Jetzt möchte ich unsere Brüder Walter Höger und Manfred Schad bitten, zum Eingang mit uns zu beten. Ja, und jetzt freuen wir uns auf den Dienst von Bruder Grimmer.
Der handelnde Gott, ich habe ein wenig umformuliert das Thema Hoffnung leben, denn Gott regiert. Ich lese dazu einen kurzen Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 30, Vers 15. Denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so wird er euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Er spricht hinein in eine Situation Israels, wo das Volk bedroht ist. Die feindlichen Heere sind schon aufmarschiert. Das ist höchste Gefahr für Israel. Was ist nun zu tun? Kluge Politik. Die Könige Israels haben Verbindungen geknüpft und sie verlassen sich auf die Macht Ägyptens. Sie schmieden eine, wie man so sagt, unheilige Allianz, der Erzfeind von früher. Jetzt in der Stunde der Gefahr liefern sie sich ihm aus. Und dort hinein spricht Jesaja, durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Martin Buber übersetzt sogar hebräisch genauer, durch Stille sein und Hoffen würdet ihr zu Helden werden. Zunächst ist gar nicht die Aktivität Israels gefragt, auch nicht unsere, sondern Gott regiert. Vor den Großmächten damaliger Zeit wird Israel gerufen, auf den Allmächtigen zu vertrauen. Genau das ist die Einladung, der Ruf an uns bis heute. Drei Überschriften. Erstens, Gott regiert, das macht gelassen. Zweitens, Gott regiert, das gründet Vertrauen. Und drittens, Gott regiert, alle werden es sehen. Erstens, Gott regiert, das macht gelassen. Dass er alle Macht hat, alle Gewalt in seiner Hand hat, das ist die biblische Grundaussage. Gott bestimmt das Geschehen, die Geschichte, den Lauf dieser Welt. Er lenkt den Gang der Geschichte. Denn, die Bibel sagt das ganz klar, er konstituiert Geschichte. Gott ist der Schöpfer. Gott sprach, es werde und es ward. Es ist alles aus seiner Macht, aus seinem Willen geworden. Er ist der Erhalter. Sonst wäre die Geschichte aus, wie wir es heute Morgen gesagt haben. Schon nach kurzer Zeit alles wieder vorbei. Solange die Erde steht, Er lässt seine Schöpfung, er lässt den Lauf dieser Geschichte nicht aus seiner Hand. Wieder das Wort. Er sprach, es werde und es war. Und jetzt spricht er, solange die Erde steht. Er übernimmt eine Garantieerklärung. Das dritte Mal, wo das Wort Gottes ergeht, siehe, ich mache alles neu. Und darum kann ein Jesaja dann schreiben, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist also die Grundlinie, die ganz durchgeht. Der Schöpfer, der Erhalter, der Vollender. Gott regiert. Dabei gilt, wir Menschen sind weder seine Ratgeber noch seine Kontrolleure. Wir haben im tiefsten gar keine Einsicht von uns aus in die Regierung Gottes. Und deshalb bleibt uns viel verborgen vom Gotteshandeln. Aber drei Dinge sind eindeutig und klar. Erstens das Ziel der Regierung Gottes. Gott will Heil. Das ist klar. Das deutet sich schon in 1. Mose 3 an und ist vollendet in Offenbarung 21, das neue Jerusalem, die neue Schöpfung. Das Ziel Gottes ist klar, wohin er will. Wir Christen werden schuldig, wenn wir immer vom Weltuntergang reden, wenn wir da schwarz malen. Nein, im Gegenteil, wir sind die eigentlichen Optimisten, denn wir kennen das Ziel Gottes, wo Gott hin will, wo es mit dieser Welt hingeht. Es geht mit dieser Welt in die Neuschöpfung, in die Heilsvollendung. Die Bibel drückt das in dem Bild aus. Es geht der Hochzeit entgegen. So arg viele Christen leben, wie wenn es auf die Weltbeerdigung zuginge. Es geht der Hochzeit entgegen. Gott kommt zu seinem Heilsziel. Wieder alles Böse, wieder alle Widerstände, wieder alle Zerstörung. Gott kommt zu seinem Heilsziel. Das haben wir anzusagen. Diese Welt, wir alle, sind eingeladen, uns in Gottes Heil hineinziehen, hineinnehmen zu lassen. Wir Christen sind nicht Reparierer, sondern wir sind in die Regierung Gottes mit hineingenommen, in seinen Neubau, in seinen Heilsbau dieser Welt. Sicher, wir sagen das genauso deutlich, wer nicht in dieses Heil Gottes sich hineinrufen lässt, der wird vergehen. Aber das Ziel Gottes ist Heilsverwirklichung. Dass wir das wieder sagen, Welt ansagen. Wir gehen nicht auf die Weltkatastrophe zu. Wisst ihr, das ist die Taktik des Satans. Der Satan ist ein Angstmacher. Und wir leben heute in einer Zeit wachsender globaler Ängste. Jesus drückt es einmal aus, wenn er von der letzten Zeit redet. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht. Im Warten der Dinge, die da kommen sollen, ist noch gar nichts da. Noch gar nichts da. Das sind diese Ängste, die am Horizont erscheinen, noch gar nicht Wirklichkeit sind und jetzt schon alles lähmen. Der Satan ist ein gewiefter Angstmacher. Denn wer Angst hat, den kann man manipulieren. Den kann man manipulieren. Angst ist nicht vom Geist Gottes. Der Geist Gottes, er wird genannt der Parakletos, der Tröster, der Ermahner, der Aufmunterer, aber nicht der Angstmacher. Überall, wo in deinem Leben du dich hineinnehmen lässt in diese Angst, da kommt ein anderer Geist. Da kommt ein anderer Geist. Es steht heute fast alles unter dem Vorzeichen der Angst. Da möchte ich mich gemütlich in die Sonne legen. Ozon. Äußerste Vorsicht. Bleibt ja in der Stube. Dann bin ich in der Stube und schaue mich um. Da ist die Decke mit Holzschutzmitteln gestrichen. Geh in den Keller. Ist alles unter dem Vorzeichen der Angst die größte Segens- und Freudengabe Gottes für den natürlichen Bereich, die Sexualität, unter dem Vorzeichen der Angst AIDS. Alles. Selbst unsere schwäbischen Spätzle schmecken nicht mehr. Salmonellen, rohe Eier. Angst, überall Angst. Ja, habt ihr das nicht selber gesehen, als damals das von Tschernobyl war? Ja, ich habe in einem kleinen Ort damals gewohnt, da ging ich dann die Straße runter, war eine Bauersfrau beschäftigt, ihre Büsche abzuernten, Himbeeren, Träuble, wie heißt das Deutsch? Ist bekannt, Träuble. Die hat es abgeerntet, alles sorgfältig in den Korb und dann auf die Miste geworfen. Kann man nicht mehr essen. Wir kamen damals auch in eine prekäre Situation. Unser Jüngster isst leidenschaftlich gern Spinat. Ist eine Ausnahme. Das essen Kinder sonst nicht. Aber vor Spinat wurde gewarnt. Ja, keinen Spinat. Und er hat immer gefragt, wann gibt es wieder Spinat? Habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich habe ein Wort von Luther gefunden. Sei so gut und koch Spinat. Dann haben wir fröhlich Spinat gegessen. Sie hat gefragt, was hat denn Luther gesagt? Ich habe gesagt, ich esse, was mir schmeckt und sterbe, wann Gott will. Wieder die Angst, wieder die Angst. Wir haben damals in der Familie sehr bewusst beten gelernt. Vater, segne diese Speise. Uns zur Verstrahlung, nein, uns zur Kraft und dir zum Preise. Angst, alles unter dem Vorzeichen der Angst. Brüder, lasst euch nicht hineinziehen. Jeden Tag, wenn man die Zeitung gelesen hat, mag man abschnallen. Gestern Abend in der Tagesschau ein Bericht über einen Atommeiler da in der Slowakei. Wenn der hochgeht, sind allein in Österreich 10.000 sofort tot. Ja, das kannst du ja nicht hören und sagen, ist ja klasse. Ja, da packt's einen. Überall diese Angstausläufer, die einen überkommen. Einer der Gründe, warum immer mehr Menschen in unserem Land depressiv werden. Unter der Wolke der Angst. Wir haben Hoffnung anzusagen. Ganz praktisch, ich stehe an einer Tankstelle, tanke, ist ja auch jetzt mit den Benzindämpfen ganz gefährlich, am besten man zieht eine Schutzmaske an. Und da steht einer neben mir, tankt auch und der schimpft, der bruddelt, wie es nur Schwaben können, schon wieder das Benzin, teurer und alles. Und ich höre mir das an und dann sage ich zu ihm, da müssen Sie gar nicht schimpfen, das steht schon in der Bibel. Was sagt der? Dass Benzin teurer wird, steht in der Bibel. Ja, sage ich, das steht in der Bibel. Ja, das möchte ich sehen. Ich hatte mein Gideon-Testament dabei und dann habe ich ihm aufgeschlagen, Matthäus 24, wo Jesus sagt, und es wird sein teure Zeit. Und das steht auch, gilt auch fürs Benzin. Der gefragt, steht da noch mehr drin? Da habe ich gesagt, da steht noch sehr viel mehr drin. Und dann sind wir in ein Gespräch gekommen, bis der Tank dann vollends voll war. Und ich konnte ihn hinweisen, bis hin auf das, aber das, Jesus sagt, das ist nicht das Ende. Und jetzt kommt ein wunderbares Bild. Das ist der Anfang der Wehen. Das ist ein völlig anderer Blick. Da weckt mich meine Frau nachts um 3, Kinder kommen immer zur völlig unmöglichen Zeit. Die Wehen sind da, ich ras mit ihr ins Krankenhaus. Wir kommen dort an, sie sagt, ist vorbei. Wahrscheinlich durch meine Fahrweise. Sag ich zu ihr, dann sei doch froh, hat sie mich angefaucht. Dann hat der Arzt gesagt, ich muss mit ihr die Staffeln da in Stuttgart runter und rauflaufen, solange bis die Wehen wiederkommen. In der Morgendämmerung da die Staffeln gelaufen, bis sie gesagt hat, jetzt kommen wieder die Wehen. Wehen tun weh. Aber sie zeigen nicht an, dass die Frau jetzt stirbt, sondern das Gegenteil. Wehen zeigen an, Neues wird geboren. Brüder, diesen Blick in diese Welt. Diese Welt liegt nicht in den Todeszuckungen, sondern Neues wird geboren. Jetzt treibt es die neue Schöpfung heraus. Unter großen Wehen. Das haben wir zu sagen. Gott hat ein Heilsziel. Das gilt aber auch ganz persönlich. Nicht nur global. Das ist wohl eines der schwersten Bibelworte, die man wohl sagen kann und auswendig lernen kann. Aber das gilt es durchzubuchstabieren im persönlichen Leben. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat ein Heilsziel mit dir und mir. Ein Heilsziel. Dass wir das für uns ganz persönlich nehmen. Jesus sagt es noch zugespitzter, es soll kein Haar von ihrem Haupte fallen, ohne den Willen Gottes. Gott hat ein Heilsziel mit dir. Selbst dort, wo er dem Satan Raum lässt zur Versuchung. Selbst dort, wo Folgen der Sünde unser Leben prägen, Gott hat ein Heilsziel. In allem Schweren, in allem Zerbrechen, in allem Bitteren. Gott hat ein Heilsziel mit dir und mir. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen. Und was mir nützlich ist, wir sind nicht ausgelieferte Spielbälle, sondern wir sind jeden Augenblick in dieser bergenden Hand unseres Herrn. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das Griechische muss deutlicher übersetzt werden. Ich habe alles in der Hand. Nun, das ist doppeldeutig. Wenn ich etwas in der Hand habe, da kann ich natürlich zudrücken. Oder ich kann bergen in der Hand. Jesus birgt uns in seinen Händen. Und es kann dir nichts geschehen, was nicht diesem Heilsziel mitdienen muss, wenn du ihm vertraust, wenn du sein Kind bist. Denen, die Gott lieben. Seine ungeheure persönliche Zusage. Hinein in unsere Ängste, hinein in unsere Nöte. Gott hat ein Heilsziel mit uns. Wir können das nicht immer sehen. Dass wir uns ja nicht einbilden, wir könnten schon in dieser Zeit das alles erfassen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Mann gesprochen, der einen schweren Unfall hatte durch eigenes Verschulden und bei diesem Unfall ist seine Frau getötet worden. Der hat gefragt, jetzt sagen Sie mir, warum? Sie sind beide bewusste Christen. Ich habe gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Ich wäre vermessen. Aber ich kann mit Ihnen das eine sagen. ich freue mich ganz arg auf den Himmel, weil dann werde ich das Jesus fragen. Herr, bitte, jetzt erklär mir das. Es gibt in meinem Leben so viele Situationen, ich konnte das nie einsehen, dass du das gut gemeint hast. Und das wird eine Sache sein, wenn Jesus dir erklärt, warum er das oder das getan hat. Das braucht Ewigkeiten lang, bis wir es begreifen. Aber dort wird es aufgeschlüsselt. Das heißt, im tiefsten Glaube, Glaube ist etwas ungeheuer Schweres. Diesem Herrn zu vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe. Darum können wir Glauben nicht aus uns selber. Das kann nur der Geist immer wieder in uns bestärken und wirken. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Gott hat ein Heilsziel. Mit der Welt, mit uns. Das ist das eine. Das zweite bei diesem Satz, Gott regiert. Wir wiederholen noch einmal von heute Morgen, Unglück, Not und Tod sind nicht nach seinem Willen. Das hat Gott nicht in seine Schöpfung hineingeschaffen, sondern das ist, die Bibel sagt das ganz lapidar, dieses große Problem. Sie beantwortet es so, der Tod ist der Lohn der Sünde. So einfach. Denn alles, was an Unglück und Not und Krankheit und da ist, ist ja nur Vorgestalt des Todes. Der Tod ist Lohn der Sünde. Leute, ist eine Sache. Das, was jedem von uns rechtmäßig, ohne dass er die geringste Beschwerde erheben könnte, ausbezahlt wird. Am Ende ist der Tod, die Vernichtung. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal gearbeitet habe, war in einer Gerberei, Stundenlohn waren damals 70 Pfennig. Da kam noch der Meister dann am Wochenende und hat die Lohntüte gebracht. Ha, da war ich der King. Zum ersten Mal selbstverdientes Geld. Die Bibel sagt, das, was wir verdienen, was wir zusammentragen, das führt zur Vernichtung, ist der Tod. Dort liegt die Grundwurzel. In unserer Schuld, in unserer Sünde, Leben ohne oder gegen Gott missliegt, geht unter. Und das zeigt sich auf vielfältigste Weise. Es ist für mich das staunenswerte Wunder, dass Gott nicht eingreift. Es ist eines der schwersten Gleichnisse, die Jesus erzählt. Der Sämann geht aus und streut den Samen. Und dann wächst die gute Saat. Und dann geht der Bauer mit seinen Knechten und beschaut das Feld. Und was ist? So viel Unkraut drin. Das hat der Feind getan. Und jetzt sagen die Knechte, sollen wir es ausreißen, säubern. Und jetzt sagt Jesus, und so deutet er ja dann im Gleichnis, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Gott gibt selbst dem Bösen Zeit zur Reife. Das ist schwer. Wir wären gern oft wie diese Knechte. Das scheint uns das Logische zu sein. Ausreißen. Gott merzt in dieser Zeit das Böse und den Bösen nicht aus. Er gibt Zeit zur Reife. Sind schwere biblische Linien. Denn das läuft unter der Regierung Gottes. Es läuft unter der Regierung Gottes. Der tiefste Grund ist der, Gott behandelt uns nicht als Marionetten. Er lässt uns auch das Böse tun. Er lässt uns auch das Böse tun. Das ist schon für David eine tiefe Anfechtung. Warum geht es dem Gottlosen so gut? Und er weiß nur eine Antwort und er sagt, ihr Ende schaut an. Wo geht's denn hinaus? Wo geht's hinaus? Gott lässt auch das Böse zu. Es steht wohl weithin unter der Überschrift, er hat sie dahingegeben, eigentlich sich selber überlassen. Sich selber überlassen. Und Sünde, das ist viel mehr als ein moralisches Geschehen. Sünde ist Zerbruchsgeschehen. Wir haben es heute Morgen gesehen, wie das anfängt. Es zerbricht zuerst die engste Liebesverbindung zwischen Gott und dem Menschen. Dann bricht als nächstes die Liebesverbindung zwischen Mensch und Mensch. Und so bricht alles auseinander und treibt in den Zerbruch. Vieles von dem, was heute an aufgipfelndem Bösen in dieser Welt geschieht, ist diese Zerbruchslinie. Sünde hat immer zerbrechende Folgen. Wir haben als Kinder immer ein Spiel gespielt. Da hatte man so Glötzchen und die stellte man hintereinander auf, oft durch die ganze Wohnung. Und dann, wenn alles aufgestellt war, dann hat man an dem Anfang angestoßen und dann fiel das wunderbar um, wenn man es richtig gemacht hatte. So ist das mit der Sünde. Das Erste ist angestoßen und jetzt ist das Zerbruchsgeschehen in Gang gesetzt. Wenn ich will, dass das nicht weiter umfällt, dann muss ich schnell die Hand dazwischen tun. Dann fällt es bis dahin um. Das hat Jesus getan. Das hat Jesus getan. Das tut Gott je und dann, wenn wir darum rufen, auch in unserem Leben. Er stoppt die Verbindung, die Vernichtungskette der Sünde. Das tut er. Sünde hat immer Folgen. Da sitzt ein junges Ehepaar da, sie ist ganz verzweifelt, als sie noch nicht Christin war. Hat sie aus einer Liebschaft ein Kind gehabt und hat es abtreiben lassen. Und jetzt die beiden, sie hat ihm das gesagt, bevor sie geheiratet haben. Sie haben sehr bewusst geheiratet, sind jetzt beide Christen und jetzt ist sie völlig verzweifelt und er mit. Denn der Arzt hat gesagt, jetzt nach der zweiten vorzeitig abgegangenen Leibesfrucht, sie können nie Kinder haben. Das ist eine Folge der damaligen Abtreibung. Ist das schwer? Mitten in das hinein, Gott nimmt nicht immer die Folgen der Sünde gleich weg. Das tut er nicht. Es steht unter der Überschrift, erinnern wir uns heute Morgen, wen er lieb hat, den erzieht er. Es war schwer für sie beide, das zu übernehmen, dass das nun so ist. Es war eine jahrelange begleitende Seelsorge. Und Brüder, als sie es übernehmen konnten und Ja gesagt haben dazu, da hat Gott gehandelt. Da haben sie ein Kind bekommen. Er hat sie dahin gegeben. Das ist weithin die Überschrift über das, was heute geschieht in dieser Welt. Wisst ihr, Gott regiert, das heißt nicht, er sitzt im Himmel. Ich karikiere jetzt und überlegt sich, wo greifen jetzt die Bosnier die Serben wieder an. Sondern Gott regiert, das heißt, in tiefem Schmerz lässt er es zu, dass das Böse sich dort so ausbreiten kann. Er hält seine Macht noch zurück, mit der er Ordnung schaffen könnte. Und der dritte Satz heißt, Gott regiert, er hat alle Macht, aber er setzt seine Macht als Fürmacht ein. Nicht gegen uns, für. Heute Morgen wurde das Wort gelesen, sein revolutionäres Wort, das ein Paulus schreibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und jetzt kommt's. Deshalb ordnen wir an Christi Stadt. Befehlen wir an Christi Stadt. Nein. Deshalb bitten wir an Christi Stadt. Der allmächtige Gott als Bittsteller in dieser Welt. Das ist Fürmacht. Er übt keinerlei Zwang aus. Er bittet. Er hält seine Gerichtsmacht zurück. Israel erwartet das Handeln, die Regierung Gottes, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, wie wenn Feuer Reisig verbrennt. Das ist die Begegnung. Wir, die Menschen und der allmächtige Gott. Feuer und Reisig und es verbrennt. Und deshalb hat er sich, Luther sagt sogar einmal so zugespitzt, in die Verkleidung Jesus geworfen. Denkt einmal. Damit das Feuer nicht vernichtet. In die Verkleidung Jesus. In unser armes Fleisch und Blut, da kommt's, verkleidet sich das Ewiggut. So kommt er. Es ist Fürmacht, das wird im Jesusgeschehen deutlich. Das ist ja schon etwas, der allmächtige Gott, und da heißt, und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Da liegt der allmächtige Gott, der Gottessohn. Das ist ja nur eine Umschreibung, sie wickelte ihn in Windeln. Das ist ja ein unästhetisches Geschehen, was da dahinter steht. Er wurde ein völlig hilfloses, abhängiges Kind. Völlig den Menschen ausgeliefert. Einer sagte einmal, der Mensch ist das Säugetier mit der längsten Brutpflege. Schwar, die geht mindestens bis wann? Bis 12 oder so. Ab da werden sie aufmüpfiger und meinen, sie könnten ganz allein. Jesus ist völlig ausgeliefert. Völlig ausgeliefert. So kommt der allmächtige Gott. Da zeigt er, es ist keine Gerichtsmacht. Es ist Fürmacht, Einladungsmacht, Liebesmacht. Er hat alle Macht, aber jetzt als Fürmacht. Dieses Bekenntnis, Gott regiert, das ist uns oft verborgen. Deshalb ist es Bekenntnis. Wir können es auch nicht überall aufzeigen. Es ist sogar oft ein Bekenntnis wider den Augenschein. Aber der Glaube sieht das. Er findet hinein in dieses Vertrauen. Deshalb durch Stille sein. Das meint nicht inaktiv sein, sondern das meint geborgen sein, ruhig sein, Gelassenheit, dass das ausgeht von mir, wenn ich das wirklich für mich fasse. Das meine ich noch einmal persönlich. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen. Alle Dinge zum Besten dienen. Gott hat ein Heilsziel. Dann werde ich gelassen. Das gibt eine ganz tiefe Geborgenheit. Wir reden ja in diesen Stunden vom Gottesbild. Die Bibel zeichnet uns dieses Bild des Gottes, der in allem um die Seinen ringt, um sie besorgt ist, sie jeden Augenblick umgibt und sie aufs Heilsziel hinführt und hinarbeitet mit ihnen. Und das macht gelassen. Unser aufgeregtes Sorgen ist in der Regel entspringt aus dem Misstrauen gegen Gott. Aus dem Misstrauen gegen Gott. Darum zweite Überschrift, Gott regiert, das gründet Vertrauen. Durch Hoffen eigentlich, wörtlich steht hier, durch Vertrauen. Da werdet ihr stark sein. Was ist biblisch Hoffen? Ich hoffe es. Das ist so ein unbestimmtes Sehnen und Ahnen. Nein, es gibt einen ganz arg frommen Satz, der Quatsch ist. Der Glaube glaubt ins Blaue hinein. Das ist ja Blödsinn. Glaube glaubt nie ins Blaue hinein. Es gibt eine Kaffeefahrt ins Blaue. Da muss man nachher so Heizdecken kaufen zu hohen Preisen und solche Dinge. Der Glaube ist keine Kaffeefahrt. Der Glaube glaubt nie ins Blaue hinein, sondern der Glaube glaubt auf das Handeln Gottes hin. Er hat doch gehandelt. Israel wird doch nicht aufgefordert, vor den anstürmenden Heeren jetzt ins Blaue hinein zu glauben und zu sagen, Gott wird schon irgendwie richten. Israel hat viele Erlebnisse dessen, das hat seine Geschichte tief eingegründet, dass Gott hilft, dass er handelt. Da steht das Volk gerade ausgezogen aus Ägypten am Meer und hinter ihm die herannahenden Panzerarmeen des Altertums der Ägypter. Und jetzt schreien sie, was sollen wir denn aber tun? Wir gehen alle unter. Und jetzt sagt Gott zu Mose, streck deinen Stab aus, mehr nicht. Dann teilt sich das Wasser und sie ziehen hindurch. Und dann können sie am anderen Ufer, bei Gott sitzt man immer in der ersten Reihe. Sie beobachten oder kein Finger wird gekrümmt und die größte Militärmacht damaliger Zeit ist vernichtet. Gott lässt das Wasser über ihnen zusammenschlagen. Israel weiß doch, was Gott kann. Hat es so oft erlebt. Da stehen sie vor den Grenzen des Landes. Und ohne einen Schuss nehmen sie sofort die stärkste Stadt ein. Es war schon ein Vertrauenswagnis. Es steht ja da, die Könige und Fürsten Kanaans wussten, dass der Herr mit Israel war, dass Jahwe mit Israel war. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen, da wird etwas von der Torheit des Glaubens deutlich, dieses Hoffen, dieses Vertrauen. Gott gibt dem Josua den Kampfbefehl. Aber er sagt nicht, jetzt sammle alle Männer, baut Belagerungsmaschinen, die Mauern Jerichos, die haben's in sich. Sondern er sagt, zieht um die Stadt. Da stehen die Verteidiger Jerichos auf der Mauer schreckensbleich und drunten zieht der ganze große Zug des Volkes Israel vorbei. Und sie denken, ja, jetzt kundschaften die aus. Und am nächsten Tag, da hängt ihnen das Herz auch noch in der Hose, als es nochmal geschieht. Und am dritten Tag, da stehen sie auf der Mauer und denken, also ganz sauber sind die nicht. Ganz sauber sind die nicht, die haben den Drehwurm, die ziehen da an die Stadtmauer. Und am vierten Tag, da rufen sie ihre Frauen und Kinder und sagen, kommt mal rauf, das müsst ihr gesehen haben. Müsst ihr absolut gesehen haben. Den hat's in der Wüste das Hirn leer gebrannt. Die wissen nicht mehr, was tun. Die rennen um die Stadt. Und am siebten Tag, das ist ein riesen Volksauflauf auf der Stadtmauer. Da werden Würstchen verkauft und Pommes frites und was weiß ich alles. Da haben die schon die Bude aufgestellt mit Losen und alles sagen, Leute, es muss gefeiert werden. Jetzt haben sie vollends durchgedreht. Jetzt hören sie nicht mehr auf. Siebenmal zieht Israel um die Stadt. Und die müssen unten auch gedacht haben, Israel, also alles, was recht ist, ja, aber das ist eine komische Kampfestaktik. Und dann stoßen sie in die Posaunen und die Stadt fällt um. Sie haben es doch erlebt. Die Torheit des Glaubens. Aber Yahweh hilft. Israel hat es doch erlebt, diese tägliche Fürsorge. 40 Jahre in der Wüste und jeden Tag genügend zu essen. Das war ein absolutes Superleben für die israelischen Hausfrauen. Die mussten nie überlegen, was koche ich morgen. Die mussten nur dafür sorgen, dass ihre Kinder auch rechtzeitig Manna gesammelt haben. Und Gott war so gnädig, als sie gesagt haben, immer das Manna, ist ja schon Himmelsspeise, aber im Lauf der Zeit, dann ließ er Wachteln kommen. Sie haben es erlebt bis in die Einzelheiten hinein. Vertrauen auf Yahweh ist immer der bessere Teil. Gottes Treue. Gott regiert, das heißt zunächst auch einmal für uns, und jetzt werden wir wieder ganz persönlich, dass wir das bezeugen. Ja, das ist wahr, das stimmt. Gott regiert, er handelt. Auch und gerade in meinem Leben. Wir müssen jetzt eigentlich abbrechen und eine Zeugnisstunde halten. Wir tun das viel zu wenig, dass wir das bezeugen, ja, Gott handelt. Er greift ganz direkt ein, auch bei mir persönlich. Wenn ich dich frage, wann war das diese letzte Erfahrung, wo Gott in deinem Leben mit Macht und Kraft eingegriffen hat? Wenn du dann sagst, muss ich überlegen, war das März 93 oder Februar, dann ist was letzt. Nein, wir erleben das doch in unserer Lebensverbindung. Gott greift ein. Allerdings, wir sind jetzt noch an einem schwierigen Punkt, nämlich die Bedeutung dieser Krafttat. Die Bedeutung von Zeichen und Wundern. Die heutige Bedeutung und Betonung von Zeichen und Wundern. Wo gehören sie hin? Welchen Stellenwert haben sie im Glauben dieser Erfahrung der Regierung Gottes? Die einen sagen, nach Paulus ist alles aus. Da ist alles dämonisch. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das steht nirgendwo in der Bibel. Gott bleibt der Gleiche durch die Zeiten. Die anderen sagen, es hängt alles daran. Wo keine Zeichen und Wunder sind, da ist nicht der Geist Gottes. Wenn wir heute Nachmittag zusammen sind und keiner wird geheilt von euch, da war es nichts. Oder wenigstens, dass wir neu gesalbt werden, was weiß ich. Ist alles sonst nichts. Einer hat zu mir einmal gesagt, ihr habt nur das Wort und wir haben die Power. Manchmal seltsame Power. War ich in einer Versammlung und der Evangelist hat den ganzen Abend lang immer darüber geredet, dass er Plattfüße heilen will. Wer Plattfüße hat, soll vorkommen. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob ich habe oder nicht. Ich muss mal zum Arzt. Es hängt nicht alles an den Zeichen und Wundern. Aber, und die Bibel ordnet sie ein, ach, dass du könntest, wie heißt es im Lied, glauben, du würdest Wunder sehen. Die Zeichen und Wunder folgen dem Wort und bestätigen es. Das ist das Entscheidende. Sie sind nicht aus. Aber Zeichen und Wunder führen nicht automatisch zum Glauben. Das ist ein großer Irrtum. Ich erzähle den Kindern im Religionsunterricht die Auferweckung des Lazarus. Gewaltiges Wunder Jesu. Und dann sage ich so und zu den 12-Jährigen, hört mal, was wäre, ich muss heute Mittag auf den Friedhof. Habe eine Beerdigung zu halten. Wenn ich das jetzt könnte wie Jesus. Ich würde nicht hereinkommen und mich ans Pult stellen und eine Predigt halten, sondern ich würde vor den Sarg treten und sagen, weiß nicht mehr, wer es war, Marie, komm. Dann wird sich der Sargdeckel narrend öffnen und die Marie steigt raus. Kinder haben ganz große Augen bekommen. Dann sagt einer spontan, wir würden alle abhauen. Jawohl. Ist auch bei der Geschichte von Lazarus. Und sie entsetzten sich alle. Ich selber würde fortspringen. Und dann würde ich um die Ecke linsen nach einiger Zeit und tatsächlich, die Marie steht da. Und dann sagte ein anderer von den Kindern, ja, aber da müsste man erst einen Arzt holen, ob die wirklich tot war. Jawohl, da käme eine Expertenkommission und würde die Marie untersuchen und den Sarg und alles drum und dran, einschließlich von mir. Und dann würden sie ein Minderheitenvotum und ein Mehrheitenvotum abgeben. Einer hat dann gemeint, ja, Sie könnten das ja mit der Marie vorher abgesprochen haben. Damit sie groß rauskommen. Dann hat sich eine Diskussion entwickelt, ob man sich so totstellen kann. Und dann hat schließlich ein Mädchen zu mir gesagt, Herr Pfarrer, wenn ich Sie wäre, ich tät's et. Dann habe ich gefragt, warum nicht? Ja, sagt sie, Sie müssten's immer tun. Ist ja klar. Die Woche drauf wäre wieder eine Beerdigung, ich würde kommen und dann würde ich mich hinstellen und sagen, ich predige jetzt über diesen Denkspruch des Verstorbenen. Dann würden die Leute sagen, ja weh, der kann doch Tote auferwecken, jetzt soll es mal wieder zeigen. Hopp! Und dann würden sie von Auen anrufen, der Karl ist gerade gestorben, kommen Sie bitte, Karl, steh auf. Und ich würde sagen, das kann ich nicht. Ja, dann würden sie sagen, war doch alles Schmuh. Zeichen und Wunder führen nicht automatisch zum Glauben. Die lösen ganz arg viele Fragen aus. Da war der Martin, wir waren auf einer Freizeit, so gegen Ende, wir saßen, es war in den Bergen auf einer Bank, so in halber Höhe, unten das Freizeitheim, der Martin sagt, ich würde ganz arg gern glauben. Aber ich kann nicht einfach so glauben, ich muss erst etwas sehen. Ja, sage ich, Martin, das verstehe ich. Machen wir so. Ich bete und sage, Herr Jesus, der Martin möchte gern glauben, er möchte aber was sehen. Lass du das Freizeitheim 2 Meter in die Luft gehen. Dann wird der Martin glauben. Sage ich, wär's das? Ja, er war ganz begeistert. Das wär's. Da würde ich sofort glauben. Also gut, sage ich, machen wir's. War eine kitzliche Situation. Ja, sagt der Martin, halt eines noch. Er sagt, ich weiß noch, also mehr kann man nicht verlangen. Freizeitheim 2 Meter in der Luft. Ja, sagt er, ich müsste aber vorher runtergehen und runter durchlaufen. Das verstehe ich. Er sagt, du könntest mich ja hier hypnotisieren oder irgendetwas. Ich muss es wirklich sehen. Ich möchte runter durchlaufen. Sage ich, gut. Bedingung akzeptiert, ich bete, Herr Jesus, der Martin möchte glauben, das Freizeitheim geht 2 Meter in die Luft, du gehst runter, läufst runter durch, kommst wieder, dann glaubst du. Ja, sagt er. Also sage ich, nein, sagt er, eins noch. Ja, sage ich, jetzt wird es ein bisschen viel. Ja, sagt er, das Freizeitheim müsste droben bleiben. Ja, sage ich, warum das? Ja, jedes Mal, wenn ich in Glaubenszweifel käme, würde ich schnell hierher kommen und mir das anschauen. Dann könnte ich wieder glauben. Wisst ihr, an was der glaubt? Nicht an Jesus, an ein schwebendes Freizeitheim. Da würden Expertenteams aus aller Welt anreisen und sich das anschauen. Und die einen würden sagen, da ist der Erdmagnetismus so riesig. Und die anderen würden, was weiß ich, von Anziehungskraft der Sonne reden. Was gibt tausend Erklärungen? So kommt man nicht zum Glauben. Die Zeichen und Wunder werden folgen und bestätigen. Dort ist ihr Ort. Und werden unser Vertrauen immer tiefer eingründen. Wisst ihr, wie das ist? Wer auf Zeichen und Wunder setzt, ist so, wie wenn ich fahre auf die Autobahn. Ich will nach Frankfurt. Fahre in Kirchheim-Teck drauf, Rasanda bis kurz hinter Heilbronn, da steht ein Schild. Frankfurt! Fahre ich runter übers Gräbele bei der Autobahn, stell mein Auto hin. Kommt einer und sagt, was machst denn du? Ja, sag ich, ich will nach Frankfurt. Da steht's, Frankfurt. Ich habe mir das zwar anders vorgestellt, aber man kann sich ja täuschen. Frankfurt steht da, sagt er, bist du dumm? Ist nur ein Schild, das nach Frankfurt führt. Sag ich, nee, das ist Frankfurt. Da steht's. Wer Zeichen und Wunder für das Entscheidende hält, parkt unterm Schild. Der kommt nie zum Ziel. Der kommt nie zum Ziel. Darum heißen ja die Zeichen, biblisch Semaion, Hinweispfeile auf Jesus hin. Ich möchte noch zwei Dinge dazu sagen. Zeichen und Wunder werden vorausgesagt in großem Ausmaß für die letzte Zeit. Aber die wird der Antichrist tun. Nicht, dass man mich jetzt missversteht. Ich würde sagen, alle Zeichen und Wunder zeigen auf den Antichristen hin. Aber Zeichen und Wunder in gehäuftem Maße wird der Antichrist und seine Vorläufer und Mitläufer tun. Für die Gemeinde Jesu der letzten Zeit, und wir stehen in dieser Zeit, heißt nicht, es gibt große Krafterweise, sondern hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Das ist was anderes. Und das Zweite, es ist biblisch konstitutiv festzuhalten. Unser Herr gibt uns einen Verkündigungsauftrag. Unser Kraftzeichen ist das Wort Gottes. Ist das Wort Gottes. Klar ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Das ist unsere Angriffswaffe und das Schwert des Geistes. Und dieses Wort wirkt. Das ist das größte Wunder. Gott regiert, dass er das bis heute tut, dass durch sein Wort Menschen zum Glauben kommen. Ist überwältigend. Dabei hat sich das Ganze völlig verändert. Völlig verändert. Die großen Aufbruchsländer, wo Gottes Reich heute in großem Maße gebaut wird, ist nicht mehr hier bei uns. Nicht mehr hier bei uns. Was uns nicht entbindet vom Verkündigungsauftrag. Aber wenn ich das zum Beispiel erlebe in Indien, was bei diesem Dienst und dieser Arbeit geschieht. Wir haben im letzten Jahr 49 neue Gemeinden gegründet. 49 neue Gemeinden. Und wenn wir zusammen sind, ob das nun bei Licht im Osten im Vorstand, im Ausschuss ist, oder ob das bei der Indienmission ist, ist die ständige, drängende Frage, wir müssen erweitern, Platz schaffen, ausbauen. Und bei uns geht's andersrum. Da versammelt sich der Kirchengemeinderat einer großen Stadtkirche, Sonntagmorgens Gottesdienst und sie jammern und klagen und sagen, es sind so wenig Leute da, das sieht so komisch aus. Und dann fassen sie einen heroischen Entschluss. Alle Kirchenbänke werden rausgerissen und man stellt Stühle möglichst weit auseinander, dass voller aussieht. So ist es bei uns. Ja, in Berlin erwägt man ernsthaft und in Hamburg Kirchen zu verkaufen. Das, was in der Sowjetunion damals der Staat getan hat, Kirchen zu Schwimmbädern und zu Theatern und alles zu machen, jetzt bietet die Kirche selber ihre Gebäude zum Kaufen, wäre doch ein ideales Schwimmbad. Gottes Evangelium läuft heute weltweit in einem ungeahnten Ausmaß. Da sitzt ein junger Pfarrer aus Korea bei mir und erzählt mir aus seiner Gemeinde und dann fragt er mich so ganz freundlich, und wie viel bekehren sich bei dir jeden Sonntag? Habe ich 1000 Bedenken gleich im Kopf, so darf man doch nicht fragen, Frucht sieht man nicht und was weiß ich alles. Und er erzählt das, wir haben jeden Sonntag Nachversammlung, haben einen Extrasaal angebaut für die Neubekehrten. Und dann erzählt er weiter, ja, bei uns ist es so, wenn einer fertig ist mit seiner Ausbildung, dann wird er nicht automatisch übernommen, sondern er bekommt eine Gemeinde zugewiesen, wo es bis jetzt noch keine Christen hat. Und wenn er 300 eingeschriebene Gemeindeglieder hat, wird er angestellt. Ich denke, da wird bei uns niemand Pfarrer werden. Ich stehe manches Mal in der Versuchung, für mich zu sagen, ich würde lieber in Indien arbeiten. Wisst ihr, wir sind ein ungeheuer harter Boden hier. Ich denke, das ist das, was Jesus im Gleichnis sagt, vom Felsboden. Vom Felsboden. Wir sind nachchristliche Ära. Die Leute wissen schon alles und haben mir ihre Vorurteile schon über alles drüber gelegt. Für eine Predigt, die ich hier halte, und ich denke, ich habe sie damals auf dem Arpat in Moskau gehalten mit der Dossowa, unserer Straßenmissionarin, zusammen. Und dann sagt sie am Schluss dieser Predigt, wer jetzt weiß, dass Gott ihn haben will, der darf jetzt kommen, und dann knien da plötzlich 20, 30, 40, 50 Menschen nieder. Gottes Wort hat eine ungeheure Kraft. Und ich bin oft sehr traurig, dass wir in einem, darf ich es einmal so sagen, Wetterwinkel leben. Missionarische, gemeindebauende, evangelistische Arbeit in Deutschland ist Schwerstarbeit geworden. Schwerstarbeit. Die Gründe? Ich denke, es sind drei Hauptgründe. Der erste Grund ist der, weil bei uns das Bibelvertrauen weit hinweg ist. Weit hinweg. Da kannst du schon die Sechsklässler fragen und die sagen dir mit einer Gleichgültigkeit ohne Gleichen, Welt ist durch den Urknall entstanden. Und wir kommen vom Affe. Was wissen die, saugen die ein? Die Bibelkritik hat dem Wort die Spitze abgebrochen, weithin. Die große Not. Das zweite, warum unser Land so schwer sich dem Evangelium wieder öffnet, wir haben zu viel. Wir haben zu viel. Jesus sagt, die Dornen wachsen auf die Sorgen und der Reichtum erstickens. Viele werden das sauer und sagen, ja, kannst du leicht sagen, vielleicht du, schau mein Bankkonto an. Ich meine es im Gesamtmaßstab. Wir haben heute Morgen davon gesprochen, wenn ich jetzt so hier stehe und schätze mich mal ein, so die Brille, weiß ich mir, glaube 250 Mark, jetzt ist sie gebraucht, noch 200, der Kittel, also sag mir das ganze Inventar, alles was da an mir ist mit Uhr und Ring und allem, schätze ich niedrig, 1000 Mark, zu wenig, Legen wir 500 drauf, 1500 Mark. Müsst immer denken, ich bin gebraucht, gell? Das ist keine Neuware. 1500 Mark und jetzt vergleicht sein indischer Kuli am Tag 50 Pfennig. Das ist im Jahr 150 Mark. Hat er nicht immer Arbeit. Also muss er 10 Jahre lang arbeiten, bis er nur den Gebrauchswert von mir erreicht. Wir sind absolute Könige. Absolute Könige. Im Weltmaßstab gesehen, im Haben. Und das Dritte, Fritz Grünzweig hat es immer gesagt, ich denke, dass er hier ein prophetisches Wort gesagt hat, es liegt über unserem Land wie ein Bann wegen der Abtreibung. Wegen der Abtreibung. Wo so deutlich Gottes Gebot missachtet wird, das schließt zu für das Evangelium. Das schließt zu. Gott regiert. Wir leben heute in einer Zeit, wo das Evangelium Menschen erfasst, wo so viele Menschen zum Glauben kommen wie noch nie seit Jesu Geburt. Noch nie. Weltweit. Es ist eine ungeheure Aufbruchszeit. Jetzt die dritte Überschrift. Gott regiert, alle werden es sehen. Jesaja redet in die Zeit Israels hinein. Israel kehrt nicht um. Die Stadt wird eingenommen, das Volk weggeführt. Gott regiert. Er hat sie dahin gegeben, in ihren Ungehorsam. Sie hätten Gottes Regierung völlig anders erfahren können. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr Helden sein. Ihr hättet Babel, Assyrien, ihr hättet die großen Mächte besiegt. Der Herr hätte für euch gestritten. Aber sie wollten es nicht. Es wird die Zeit kommen, da wird die Gottlosigkeit ein Ende haben. Da wird diese ganze Erde sehen, wer die Macht in der Hand hat. Dann wird aber die Zeit der Gnade zu Ende sein. Ein Paulus formuliert es so im Philipperbrief. Dann werden sich alle Knie beugen, jetzt kommt das entscheidende Wort, müssen. Und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Dann bleibt ihnen keine andere Wahl mehr. Aber dann geht der, der nicht vertraut hat, ins Gericht. Müssen. Jesaja redet weit über diese Zeit hinaus. Gerade im Propheten Jesaja wird es einmal sehr deutlich ausgesprochen, in vielerlei Einzelheiten hinein. Gott gibt sogar noch einmal eine Zeit, wo Menschen sehen die Kraft Gottes. Das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich, das ist noch nicht die neue Schöpfung, aber da tut Gott noch einmal ein ganz großes Gnadenzeichen für diese Welt. Das tausendjährige Reich, das ist nicht so irgendeine Nebenlinie der Schrift, sondern das ist die Zukunftslinie für diese irdische Erde. Das haben wir direkt anzusagen. Wir gehen auf die Zeit des tausendjährigen Reiches zu, die Zeit der völligen Erfüllung. Es wird viel darüber gerätselt, ob die 1000 Jahre wirkliche Jahre sind oder was weiß ich für Jahre. Ich denke, wir nehmen die Bibel so, wie es da steht. Das tausendjährige Reich hat von Gottes Heilsplan her gesehen einen ganz entscheidenden Sinn. Da wird nämlich Gott alle Ideologien, die es auf dieser Erde je gab, ein für alle Mal widerlegen. Die Ideologien sagen immer so, der Mensch ist im Grund gut, aber die Umstände, Die Umstände machen ihn böse. Das sagen wir alles, haben wir eigentlich ganz tief in uns eingesogen. Das ist der griechisch-philosophische Menschenbildgedanke. Da hatte ich einen Schüler in der Klasse, den Fritz. Es war ein absoluter Störenfried. Ich habe alles angewandt, was ich an Pädagogik zur Verfügung hatte. Der hat mir fast jede Stunde geschmissen. Und schließlich habe ich zum letzten Mittel gegriffen, habe gesagt, Fritz, komm, sag mal deiner Mutter, sie soll kommen. Hat er sich gefreut. Nächsten Tag schon stand die Mutter da. Sag ich, also ich habe mit ihrem Fritz große Probleme. Sie sagt, ja, ich auch. Und dann kommt dieser klassische Satz, ja, unser Fritz ist schon ein schwieriges Kind, aber im Grund hat er einen guten Kern. Guten Kern. Und so entschuldigt sich der Mensch. Ich bin nicht schuld. Da wird alles auf die Vererbung, Erziehung, Umwelt, was weiß ich, alles geschoben. Die Schwaben haben ihr ein ganz einfaches Wort. Ich sage, wenn einer mit 70 mit dem Kopf wackelt, ist nicht mehr die Hebamme schuld. Aber sonst sind wir so stolz auf unsere Freiheit. Aber wenn es darum geht, unseren Unsinn, unsere Schuld zu erklären, dann schieben wir es gleich weg. Nee. Gott wird eine Zeit völliger Erfüllung schenken, ohne alles Böse. Der Satan ist gebunden in dieser Zeit. Der ist gebunden. Jetzt hat der Mensch die besten Bedingungen. Ein heidnischer Bruder hat mir einmal gesagt, oh, im tausendjährigen Reich, da brauchst du bloß in die der Traube der Sponde einhauen, da kommt der Weih raus. Das ist fast schade, dass wir da nicht mehr dabei sind, weil die Jesusgemeinde ist da entrückt. Aber er hat schon eine richtige Linie gesehen. Wein und Fett, das ist biblisch das Zeichen der Messiaszeit, der Freude. Merkt ihr die Pervertierung für den Satan? Fett? Hat ja jeder Angst davor heute. Will mageres Fleisch. Nein, in der Messiaszeit gibt es nur Fettes. Was geschieht nach diesen 1000 Jahren idealster Zustände? Was geschieht? Da heißt, der Satan wird auf eine kleine Zeit noch losgelassen. Und jetzt sagen alle, komm, ah Teufel, hau ab. Wir haben erlebt die Macht, die Stärke Gottes und alles. Nein, die Völker werden ihm alle wieder zufallen. Die Umstände waren ideal, aber das Herz hat sich nicht geändert. Das Herz hat sich nicht geändert, nicht die Umstände sind's. Das wird Gott, ich nenne das fast ein Schlussexperiment, im tausendjährigen Reich zeigen. Niemand wird vor dem jüngsten Gericht stehen können und sagen, Herr, ich war im Kern gut, aber die Lebensumstände. Das ist ein für alle Mal widerlegt. Und im tausendjährigen Reich, das ist die zweite Bedeutung, Gott bringt seinen Willen zur Vollendung. Das, was damals nicht ausreifen konnte, nämlich die sehr gute Schöpfung. Er gibt sie noch einmal, die sehr gute Schöpfung, und zeigt, wie es eigentlich gemeint war. Wie es eigentlich gemeint war. Das ist etwas vom Schwierigsten, wo ich immer wieder dran sitze für mich selber. 1000 Jahre Gottes Handeln, eindeutig und klar für alle sichtbar. Und doch bleiben viele, die Mehrzahl, im Herzen gottlos. Gottlos. Wisst ihr, das beginnt schon jetzt. Es gibt so viele Weilchristen. Ich bin Christ, weil Gott mir hilft. David zeigt einen ganz anderen. Er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, dennoch Christen. Ist unser Bild von heute Morgen verniert, weil Christen. Sagt auch ein Mädchen zu mir im Religionsunterricht, Herr Pfarrer, ich hätte ein Rezept, wie Ihre Kirche jeden Sonntag überfüllt wäre. Ha, das interessiert natürlich den Pfarrer. Ich sage, ja komm, sag's mir. Sie sagt, es müsste das Gleiche sein wie zur Zeit Jesu. Wer Christ ist, wird nicht krank. Wer Christ ist, hat immer genügend Geld. Und wer Christ ist, kommt nicht ins Unglück. Ha, natürlich wäre da die Kirche voll. Wären alle Christen. Aber dann wäre für sie Jesus nicht der Geliebte gegenüber, sondern Jesus wäre für sie, soll ich sagen, die Rentenanstalt. Da hat man Ansprüche. Das wäre nicht Glaube, das wäre ein Versorgungsunternehmen. Das ist ein Unterschied. Das gibt es im Schwäbischen, oder hat es oft gegeben, wahrscheinlich heute auch noch, eine Versorgungsheirat, Sach zu Sach, wenn nichts verloren geht. Ich habe ziemlich spät geheiratet und meine Mutter hat öfters gesagt, oh, wenn du doch versorgt wärst. Da hat sie nicht an meine Gefühle gedacht, sondern dass mir jemand kocht und die Wäsche wäscht. Und dann war sie nachher ganz glücklich, als ich geheiratet habe. Jetzt bist du auch versorgt. Versorgungsheirat, die Liebe ist egal. Jetzt nicht bei uns also. So hat meine Mutter das gesehen. Viele Christen leben mit Jesus in der Versorgungsheirat. Und die Versorgungsehe wird immer dann schwierig, wenn der andere seinen Teil nicht bringt. Dann will ich plötzlich von ihm nichts mehr wissen. Wir sind eingeladen zur Liebesheirat. Zur Liebesheirat. Das ist dann Versorgung, dass er uns zu diesem Ziel bringt. Jesaja redet bis in die Ewigkeit hinein. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott wird vollenden. Dorthin zielt die Geschichte. Dorthin zielt sie. Gottes Regierung ist nicht Flickarbeit, sondern ist völliger Neubau. Völliger Neubau. Darauf gehen wir zu. Amen.
So, danke für dieses wunderbare Zeugnis vom Handeln Gottes. Das ist eine ganze Menge, was wir heute gehört haben. Aber ich denke, es ist auch einiger Stoff sonst noch heute Mittag gegeben worden, der uns eventuell noch zu Fragen veranlasst. Die Schwabe sagt nämlich gelegentlich, da ist ein Haufen Heuhunde. Also, ich möchte also jetzt noch Freiheit geben, Fragen zu stellen oder dazu etwas zu sagen. Es geht schön los. Bruder Grimmer da vorne, erste Reihe.
Ja, Bruder Grimmer, heute früh haben wir von Ihnen das neue Lied gelernt, Gott und Wunder. Heute Nachmittag zum Schluss des zweiten Teils haben Sie von der nachchristlichen Ära gesprochen. Frage, doch Resignation angesagt?
Haben es alle verstanden? Also, heute Morgen haben wir davon gesprochen, dass Christen das neue Lied singen. Das Lied der Hoffnung oder das Lied der Hoffnung, ja. Und heute Nachmittag sprachen wir von einer sogenannten nachchristlichen Ära. Also doch Hoffnungslosigkeit oder gewisse Resignation. Noch eine Frage. Ja, bitteschön. Das ist ein Statement zu der Aussage von Angst. Wer Angst hat, hat einen anderen Geist. Und Jesus sagt doch, wir in der Welt habt ihr Angst. Er stellt etwas fest und sagt allerdings dann, dass die Welt überwunden ist. Also die Frage der Angst. Drittens, wer hat noch was? Also, gell, dumme Frage gibt es keins. Bloß dumme Leute, die dann darauf dumm reagieren. Also ihr könnt ruhig fragen, ja. Da hinten, ja. Ah, bitte, Bruder Schaller, ja. Schön. Jetzt kommt Nummer 4. Wer noch etwas fragen möchte? Ja, bitteschön.
Wir hörten, dass bei uns die Grund nicht in Seite Wort Evangelisation ist. Das merken wir ja auch. Trotzdem sind wir noch gehalten, und es ist unsere Aufgabe, evangelistisch-missionarisch zu leben. Könnten Sie uns da vielleicht noch ein paar praktische Hilfestellungen geben, wie wir diesen Auftrag bei uns bei unserer Zeit erfüllen?
Es waren 4. Dann habe ich die 5. Bruder Grimmer, geschehen denn in Ihrer Gemeinde Zeichen und Wunder?
Um das zu korrigieren von vorher, dennoch bleibe ich stets an dir, ist Psalm 73, der ist von Asaf, nicht von David. Danke, Bruder Mössinger. Gell? Nachchristliche Ära, keine Resignation, aber Nüchternheit. Nüchternheit. Ich habe große Bedenken, wenn man das überspringen will, was unsere vorfindliche Wirklichkeit ist. Wir erleben es ständig, dass Menschen im Grunde weithin zu sind fürs Evangelium. Und man muss schon intensivst im Gebet, in der Verkündigung, im Lebensstil um sie ringen. Und es ist ein großes Geschenk, dass das auch noch bei uns geschieht, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie sich bekehren, einen bewussten Anfang machen. Schön, das geschieht bei uns, aber es ist, und jetzt stelle ich es in den weltweiten Zusammenhang, es ist nicht dieser große Sammlungsaufbruch wie in den anderen Ländern. Ich würde sagen, nicht sagen resignieren, sondern missionarische und evangelistische Arbeit ist immer Einzelarbeit. Ringen um den Einzelnen. Und das macht, ist der Auftrag unseres Herrn und macht ganz große innere Freude. Aber ich schaue manchmal doch ein wenig betreten auf das, was sonst in der Welt geschieht. Nicht Resignation, wir haben hier die Ortsanweisung. Und das heißt auch, ich nehme die Frage dazu, evangelistisch, missionarisch leben. Das heißt eigentlich wörtlich alternativ leben. Wir sollten das Wort nicht den Grünen überlassen. Sondern alternatus, das heißt wiedergeboren, neugeboren. Und das zeigt sich nun in den Einzelheiten unseres Lebens. Das zeigt sich an dem, wie gehe ich mit meinem Besitz um. Da zeigt sich das zum Beispiel. Wie ist mein Kaufverhalten? Wie ist mein Umgang mit anderen Leuten? Alternatus. Wisst ihr, wir sind eine ungeheuer kalte Gesellschaft. Ich kann das beobachten. Vom Pfarrhaus sieht man rüber die Omnibushaltestelle. Früher morgen um 7, da kommt der Erste, stellt sich in diese Ecke vom Wartehäuschen. Kommt der Zweite, stellt sich in die andere Ecke. Kommt der Dritte, schaut hinein, denkt, ist ja überfüllt und stellt sich 2 Meter daneben. So ist das bei uns. In einer ganz großen Kälte, Unpersönlichkeit. Das ist schon ein missionarisch-evangelistisches Zeichen, wenn ich zu einem Fremden Grüß Gott sage. Wenn ich freundlich bin zu Leuten, eine Frucht des Geistes ist Freundlichkeit. Zum Beispiel, da erkennt man Christen am Supermarkt, dass ich sage, oh, Sie sind so in Eile, gehen Sie doch vor. Der andere fällt schon um vor Erstaunen. Das ist missionarischer Lebensstil. Das sind die Anknüpfer, wo wir dann mit anderen Leuten auch in ein Gespräch kommen. Wir haben in Dettingen zum Beispiel einige Male das uns verdeutlicht, auch in Seminaren, wir haben nicht die Verheißung, dass alle Christen werden, Bewusste, aber wir haben den Auftrag, dass alle hören. Weil das fällt mir immer mehr auf, schon bei den Kindern in der Schule, bei den Konfirmanden, geschweige denn bei Erwachsenen, die meisten wissen gar nicht, was das Evangelium ist. Sondern die sind so mit Vorurteilen und vom Hörensagen, die haben gar nie richtig gehört, was das Evangelium ist. Komme ich zu einer Frau, die ist über 80, der Mann ist gestorben, Trauergespräche, und ich sage dann, ja, haben Sie ein Bibelwort, über das ich predigen soll? Ja, sagt sie, wir beide haben immer nach diesem herrlichen Bibelvers gelebt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, ich musste auch erst überlegen, steht das jetzt in der Bibel? Von Goethe, nicht aus der Bibel. Was da alles an Vorurteilen, an Unwissenheit da ist, dass die Leute wieder wissen, für oder gegen was sie sich entscheiden, ist ganz arg wichtig. Das klare Zeugnis. Das heißt zum Beispiel auch in unserem Wohnstil, wie unsere Häuser offen sind oder auch nicht. Das ist ganz wichtig, gastfrei zu sein. Das ist übrigens eine vom Geist gewirkte Gabe, gastfrei zu sein. Wie hat einer gesagt von dem heinischen Bruder, das Beste an dem ist seine Frau, die kann so gut kochen. Gut, dann ist das seine Gabe. Lasst uns das nicht in einen Topf werfen. Angst und Angst. Wir haben im Deutschen immer schwer mit den Begriffen das abzugrenzen. Ja, Jesus sagt, in der Welt habt ihr, und jetzt übersetzt Luther Angst, da steht Glipsis. Das heißt wörtlich übersetzt, ihr kommt in Engweg. Und das ist den Jüngern gesagt, der Jünger kommt um Jesu Willen in Leiden. Das ist gemeint. Nicht, dass ich Angst vor dem Ozon habe. Die ist da nicht gemeint. Engwege, Leiden um Jesu Willen. Aber seid getrost, Kopf hoch, ich habe die Welt, den Kosmos, diese feindlichen Kräfte, die euch kaputt machen wollen, weil ihr Jünger seid, ich habe sie besiegt. Ihr geht nicht unter darin. Das ist gemeint. Bibellesen ist schon auch etwas, wo man einiges sich hineingraben muss. Sonst wird es sehr oberflächlich. Ich sage den Konfirmanden immer wieder, die Bibel, das ist nicht so wie in Karl May. Da weiß man immer, der Old Shatterhand, der kommt durch, da kannst du 10 Seiten überhupfen. Aber in der Bibel, da ist jedes Wort, da musst du dich hineingraben. Graben. In der Welt kommt ihr als meine Jünger in Engwege und sie werden euch bedrohen. In Matthäus 24 führt das für die letzte Zeit sehr deutlich aus. Sie werden euch ausliefern, töten, weil ihr meine Jünger seid. Und er gibt ausdrücklich in der Bergpredigt sogar eine Seligpreisung dafür. Selig seid ihr, wenn sie euch um meines Namens willen. Diese Angst ist gemein, nicht die unbestimmten Ängste vor drohenden Gefahren. Ja, es geschehen in Dettingen Zeichen und Wunder. Aber wir hängen das nicht an die große Glocke. Das ist ein ganz heikler Punkt, ein ganz heikler Punkt. Die Zeichen und Wunder gehören zur Verdeutlichung des Vertrauens. Und die, die in diesem Umkreis leben, die wissen das auch. Aber wir machen keine Propaganda damit. Es gab vor einiger Zeit ein öffentliches Zeichen und Wunder. Einer unserer Kirchengemeinderäte wurde auf freiem Feld vom Blitz erschlagen. Und die Ärzte haben ihn, der Notarzt praktisch gesagt, aus, fertig, kann man nichts mehr machen, nehmt ihn heim, bahrt ihn auf. Der Sohn hat gesagt, nehmt den Vater mit. Und er kam wieder, wurde reanimiert, so sagt man da ja. Und dann haben die Ärzte genauso knallhart zu seiner Frau gesagt, das Gehirn war so lang ohne Sauerstoff, der ist ein absoluter Pflegefall. Wenn der noch einmal davon kommt, wird nie mehr richtig werden. Und nach 3 Tagen wacht der Gerhard auf und ihr merkt ihm nichts mehr an. Merkt ihm nichts mehr an. Das waren Zeichen und Wunder in der Gemeinde. Es gab aber auch dieses Zeichen und Wunder, was auch in die Öffentlichkeit kam, einer unserer Kirchengemeinderäte, innerhalb von 12 Wochen gesund und tot. Ein Gehirntumor. Der ist unter großen Qualen gestorben und wurde zu einem Zeichen für den ganzen Ort, wie er an Jesus festgehalten hat. Wie er gesagt hat, und wenn ihr dann an meinem Grab steht und der Sarg ist drunten, dann singt ihr die 3 Verse des Liedes, großer Gott, wir loben dich. Das ist ein Zeichen, das ist ein Wunder Gottes, dass er Menschen so zum Glauben stärkt und zum Wegweiser setzt für andere. Ich freue mich immer wieder, dass das noch zu diesem Thema, dass das so langsam in meiner Gemeinde gewohnt wird, dass ein Anruf kommt oder ich angesprochen werde, Herr Pfarrer, das und das ist die Situation, bitte kommen Sie und tun Sie nach Jakobus 5. Das ist schön. Da nehme ich 2, 3 Älteste aus der Gemeinde mit und wir handeln nach Jakobus 5 und der Herr bestätigt dieses Handeln.
Ja, wir haben sehr viel und sehr Bewegendes gehört heute Morgen und heute Nachmittag. Und
ich habe eine Frage. Ja. Entschuldigung, ich wollte dem nicht ausweichen. Vernichtung und Heil. Ich halte mich zunächst und durchgehend an die biblische Grundlinie. Es gibt einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte. So sagt es uns die Bibel. Die einen werden auferstehen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Verdammnis. Das sind Worte Jesu, dass er sagt, werfet ihn in den feurigen Pfuhl, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht. Das ist zunächst für uns das, was wir von der Schrift her zu sagen, zu predigen, zu mahnen, zu verkündigen haben. Ob es eine Wiederbringung gibt, eine Brücke zwischen Verdammnis, Vernichtung und Heil, da sagt uns die Bibel nichts Endgültiges drüber. Ich kann für mich nur sagen, soll ich auf Gott sauer sein, wenn es das gäbe? Wer bin ich denn? Wer bin ich denn? Ich könnte ihn nur loben und anbeten, wenn er nach Äonen von Äonen, wenn er dazu hilft, dass noch einmal umfassender Heil sein kann. Aber es ist kein Verkündigungsthema. Das ist nicht. Unser schwäbischer Prälat Bingel hat einmal so gesagt, ein Narr, wer nicht an die Wiederbringung glaubt, aber ein Esel, der sie predigt. Jetzt für diese Zeit ist es klar und eindeutig, dass der Herr uns sagt, rettet sie aus dem Verlorengehen. Ich bin mal als Junge mit dieser Frage ungeheuer umgetrieben gewesen. Hahn fasst es ja in den Satz, kann es tatsächlich so sein, für zeitliche Sünde ewige Strafe? Und dann habe ich einen alten Bruder gefragt und habe auch aufbegehrt und gesagt, ja, wenn Sie das andeuten, dass es noch eine Wiederbringung aller geben könnte, dann ist doch das Ganze nichts. Und dann hat er mich nur angeschaut und hat gesagt, Buhr, denk an die Ewigkeit. Die will ich dir erschaffen.